Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Huck. Schön, dass Sie heute dabei sind. Gerade an solchen Tagen wächst ja die Sehnsucht nach Klarheit und Ruhe. Vielleicht auch nach Stille oder Abgeschiedenheit, nach einer überschaubaren Welt unter wolkenlosem Himmel, nach sauberer Luft, nach einem Licht, das uns die Dinge klarer erscheinen lässt. All das bieten die Arbeiten des 1858 am Gardasee geborenen Malers Giovanni Segantini. Schon eines seiner ersten größeren Gemälde, eine Innenansicht des Chors der Kirche Sant'Antonio in Mailand, erregte wegen des ungewohnten Lichteinfalls Aufsehen. Einen Namen machte sich Segantini in der Folge aber als Freilichtmaler. Er zog ins Hochgebirge nach Graubünden und ins Oberengadin, wo er die Gebirgswelt malte und die Menschen, die in ihr lebten. Er erfand dort eine eigene Maltechnik, um Helligkeit zu malen wie kein anderer. Der langjährige Verleger, Lyriker und Autor Michael Krüger entdeckte den Maler Giovanni Segantini bereits als junger Mann in einem Berliner Museum. Segantini ließ ihn nie mehr los. In diesem Jahr ist Michael Krüger von München nach Berlin gezogen, wo er im Dezember seinen 79. Geburtstag feiern wird. Die vergangenen 2 Jahre hat er aufgrund einer Krankheit, die stärkste Isolation forderte, in einem Haus am Starnberger See gelebt und mehrere Bücher geschrieben. Allein in diesem Jahr erschienen 2 Erzählbände, ein Lyrikband und eben eine 200 Seiten umfassende Annäherung an Leben und Werk von Giovanni Segantini. Michael Krüger, wer war denn dieser Maler, der Sie so beeindruckt hat?
Es war der letzte Maler aus dem italienisch-österreichischen Gebiet um den Gardasee herum, der um die Mitte des Jahrhunderts unter erbärmlichen Bedingungen aufgewachsen ist, freiwillig und ohne Geld sozusagen als Bettler an die Brera, das ist die Kunsthochschule in Milan und Mailand, gegangen ist, eine kleine Ausbildung hatte, nebenher bei einem Onkel Plakatmaler war, was ja nicht das Schlechteste ist für Perspektiven und so weiter. Und dann plötzlich in die Berge gegangen ist, ins Engadin und dann ins Bergell und hat dort nicht mehr lange, aber doch in 15, 18 Jahren sein Werk geschaffen und ist mit 41 Jahren plötzlich umgefallen und war tot. Und erst so langsam hat man begriffen, dass sozusagen das Werk abgeschlossen war, obwohl es ja nur 15 Jahre gedauert hat. In diesen 15 Jahren hat er etwa 300 Kunstwerke geschaffen, also etwas über 100 Bilder, die damals auf allen großen Kunstmessen zu sehen waren und auch die Auszeichnungen kriegten. Also fast alle Bilder sind praktisch von der Staffelei wegverkauft worden. Und das ist natürlich eine sehr gute Frage, die sich stellt, wenn man die Bilder gesehen hat. Warum ist das gekauft worden? Denn auf den Bildern sieht man fast ausschließlich eine hochgelegene Berglandschaft mit einer Bergkette als Profil im Hintergrund. So plastisch, wie das vor ihm keiner geschafft hat. So plastisch, dass man denkt, er hätte die Luft gemalt. Aber wie er diese Klarheit, diese Durchsichtigkeit, diese ungeheure Prägnanz der Landschaft gemalt hat, das ist, war eben einmalig.
Ich höre da schon eine große Begeisterung heraus. Aber mich würde vor allem interessieren, also ein Maler, gestorben kurz vor der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, der Berge gemalt hat, der Kühe gemalt hat, Landschaftsszenen. Wie kommt jemand wie Michael Krüger in Kontakt mit so einem Maler? Also wie haben Sie diesen Maler entdeckt? Wie sind Sie darauf gestoßen? Und warum hat er Sie sogleich fasziniert?
Na, also erstmal hier in Berlin hängt eines seiner schönsten Bilder. Und als Junge bin ich oft hier ins Museum gegangen und habe das angeschaut, weil auf dem Bild etwas zu sehen ist, was auch in meiner Jugend der Fall war. Ich bin ja auf dem Lande aufgewachsen, die ersten Jahre, und dann nach Berlin gekommen. Das heißt, ein Pferd, ein Pflug. Und das Einzige, was wir nicht hatten, waren die Berge. Aber ich konnte mir ungefähr vorstellen, was auf dem Bild passiert, nämlich es wird ja Arbeit gezeigt. Wenn Sie die Bilder um diese Zeit herum, zum Beispiel in Frankreich, anschauen, den Impressionismus, da wird keine Arbeit gezeigt. Da arbeitet keiner. Das ist alles Blumen, Farbe, sozusagen eine Feier des Lebens, des Lichts. Ich will nicht sagen des Nichtstuns, aber man kann sich nicht vorstellen, dass die Leute bei Renoir, die das Frühstück machen, oder die Blumenbeete bei den anderen, dass da in irgendeiner Weise Arbeit mit dargestellt wird. Obwohl das ja alles Menschen sind, die auch arbeiten mussten. Bei Segantini sieht man, dass etwas geschieht. Also der Bauer, man sieht das Pferd große Mühe hat, denn der Elektroflug oder der Benzinflug war nicht erfunden. Man musste also auf einer sehr steinigen Hochebene Linien ziehen, um die Samen einzulegen. Man sieht also, dass das eine ganz eigene Welt ist. B. Diese Welt war immer das Scharnier zwischen dem Süden, hinter den Bergen, wo es nach Mailand geht, und der Ebene, also der anderen Schweiz, der Westeuropa.
Sie waren jetzt in den 50er Jahren schon als Schüler in Kontakt mit bildenden Künstlern, Surrealismus, abstrakte Malerei. Deswegen noch einmal nachgefragt, warum Segantini mit seiner Malerei, warum hat der so eine Wirkung auf Sie gehabt?
Ja, ich habe den gesehen und habe gewusst, das ist einer meiner Maler. Und eine Frage, die ich versuche in dem Buch zu stellen, nicht zu beantworten, aber zu stellen, ist eine für mich sehr interessante Frage, nämlich wie viele Bilder können wir, wenn wir mal die Augen schließen, demnächst, ich jedenfalls, wie viele Bilder können wir mitnehmen? Wir reden immer von dem Terror der Bilder, die uns über Fernsehen, Zeitungen, sonst was ins Haus schneien, aber wir wissen nicht, welche Bilder wirklich hängen bleiben. Und ich habe in meinem Leben über den Daumen gepeilt, etwa 5000 Bilder angeguckt, genauer, vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart, zur Moderne. Ich habe 100.000 Bilder gesehen, aber doch nur ein Teil davon sozusagen wirklich in mein Repertoire, mein Kopfrepertoire aufgenommen. Und von denen dürfen wir 1% mitnehmen. Denn wenn jeder im Himmel mit 5000 Bildern ankommen würde, würde Petrus sagen, du kommst nicht in den Himmel, geh in die Hölle. Das können wir hier nicht vertragen, denn wir sind einmalig. Und so wie es vom Himmel kein Bild gibt, darf man also nur 10 oder 15 mitnehmen. Und einer davon ist Segantini.
Welches von Segantini würden Sie denn mitnehmen?
Das ist eine gemeine Frage, weil ich eigentlich.
Die Entscheidung fällt schwer.
Ich weil ich eigentlich 10 mitnehmen will. Aber ich habe eins auf den Umschlag setzen lassen. Ein wunderbares Bild von einer Hirtin, die auf der Hochebene steht, mit einem Strohhut im blauen Kleid, so wie die Hirtinnen das damals hatten. Fast alle Frauen haben dieses Kleid auf seinen Bildern. Und sie guckt. Hat noch über dem Hut noch die Hand, um sich gegen die Sonne zu schützen, und schaut in die Ebene. Und immer, wenn ich sie sehe, frage ich mich, an was denkt sie? Sie hat im Rücken die Schafe, also guckt nicht, was die da machen, sondern sie guckt. Und es ist ein Sehnsuchtsbild. Alle diese Bilder sind Sehnsuchtsbilder. Sie schaut nach etwas aus. Denn diese Welt, die da gezeigt wird, war natürlich um 1900 schon sehr brüchig und dann auch vorbei. Und Segantini hatte sogar diese fantastische Idee, um 1900 auf der Weltausstellung in Paris ein großes Rundbild zu schaffen, wo er das gesamte Engadin abbilden wollte. Und in der Mitte ein Gebirge wollte er aufbauen mit Originalwasser aus dem Engadin und den Blumen aus dem Engadin, um das noch bekannter zu machen. Das ist ihm Gott sei Dank nicht geglückt. Aber die Frau, die immer oder auf vielen Bildern vorkommen. Die Frau, was denkt die Frau, wo guckt die hin?
Also das heißt, ich verstehe richtig, Sie möchten auch um Gottes Willen im Himmel weiter denken und sich fragen, was denken die anderen? Sie haben genau die Bilder, auf denen diese Hirtin auftaucht, auf denen sie porträtiert ist, die haben Sie als eine Art Erzählung in Ihrem Buch angelegt. Also da ist nicht nur eine Betrachtung des Bildes, sondern da spricht quasi das Bild selbst. Die Hirtin bekommt eine Stimme. Was war die Idee, diese Figur plötzlich zum Sprechen zu bringen?
Diese Frau hat sich sozusagen mir so aufgedrängt in ihrer ganzen Präsenz und ihrer Physis, dass sie vor mir steht und mir ihr Leben erzählen wollte. Und dann habe ich es einfach aufgeschrieben. Wenn Sie ein Bild von Francis Bacon angucken, wo ein Mensch in seiner ganzen Not verdreht drauf ist, fragen Sie nie, was ist denn passiert? Ist der unter einen Lastwagen geraten oder so? Und selbst ein Kardinal auf den Bildern der Renaissance, würden Sie nicht auf die Idee kommen zu denken, was denkt der? Aber diese Figuren haben ja eine Geschichte, und zwar eine kleine, die sie verteidigen wollen. Sie sind da geboren, höchstwahrscheinlich sterben sie da. In ihrem ganzen Leben haben sie vielleicht 1000 Menschen gesehen, in einem ganzen Leben. Sie kennen ihre Schafe genauer als die Menschen. Sie waren nie unten in Milano, haben nie, unten gab es plötzlich eine Welt mit Fahrstuhl, mit Autos. 20 Jahre später flogen die ersten Flugzeuge herum und die saßen immer nur in ihrer Welt.
Also das ist ja auch deutlich spürbar, wenn man diese Bilder anschaut. Über allen liegt eigentlich eine ganz große Ruhe oder auch eine Stille. Da ist fast, ich will nicht sagen, das Leben erstarrt, aber es vollzieht sich in einem Tempo, oder wir sehen den Ausschnitt, in dem es sich vollzieht, das uns sehr fremd ist. Ist das quasi auch etwas Heilsames in dieser Zeit, die so überfrachtet ist von Bewegung, von Lärm, Sie haben es gerade beschrieben, von Krisen, auf diese Bilder zu schauen? Und worauf stößt man da jenseits der Stille?
Also erstens glaube ich, dass Sie vollkommen recht haben, dass diese Bilder heute in ihrer Ruhe etwas ausstrahlen, was man im Leben vermisst. Ich habe gerade eine Zeit hinter mir, 2 Jahre strengste Quarantäne, habe keinen Menschen gesehen, außer dem Postbeamten, in einem kleinen Haus im Wald. Also ich kann mich sehr gut in diese Frau hineinversetzen. Aber überhaupt, glaube ich, neigen viele dazu, diese Ruhe zu schätzen. Und ich überlege gerade seit einigen Wochen darüber nach, denke darüber nach, wie man Stille eigentlich malt. Ja, auch Stille komponiert. Da gibt es einige Beispiele, auch in der Moderne, die sich also sozusagen die Eintonmusik und so weiter. Aber die Stille ist ja ein Thema, mindestens seit den Holländern und den Stillleben. Aber um Ihnen ein Beispiel zu sagen, was jeder kennt, das Bild mit der Flamme von Georges de Latour, was in allen Postkartenläden immer wieder verkauft wird. Also eine Kerze mit einer zitternden Flamme. Und als ich das erste Mal dieses Bild gesehen habe in Paris, im Louvre, habe ich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich geht die Kerze nicht aus. Ich muss also, wenn ich den Rundgang beendet habe, nochmal zurückgehen und gucken, ob sie noch brennt. Und ich möchte ein Essay oder ein kleines Buch schreiben über die Stille in der Malerei. Und da ist natürlich Segantini ein ganz großes Beispiel. Sie müssen immer bedenken, 10 Jahre nach seinem Tod kam der Lärm in die Malerei. Da kamen die Futuristen, die ihn gemocht haben, weil er technisch so brillant war. Aber dann kam das futuristische Manifest. 10 Jahre nach seinem Tod wurde gesagt, nein, wir wollen, die Bilder gehören weg und wir müssen Krach machen. Wir brauchen Geschwindigkeit, Lautstärke und so weiter. Wir brechen die Systeme auf. Und er ist der letzte Maler. Und dann auch noch mit dieser Koinzidenz des ausgehenden Jahrhunderts, der dem Jahrhundert noch einmal sozusagen so ein stilles Bild entgegengesetzt hat. Und dann ging die Welt los und bis zum Ersten Weltkrieg ist dann alles passiert, was man sich an Schlimmem vorstellen kann.
Was ich aber jetzt spannend finde, ist auch, dass er diese Stille in der Natur findet. Also es gibt ja kaum, zumindest in diesem Buch, kaum Gemälde von Innenräumen. Also er hat angefangen mit dem Chor.
In Mailand, ja.
Genau, mit dem Chor in Mailand. Aber der Großteil dieser Bilder ist ja eine Freiluftmalerei.
Ja. Naja, also das ist eben auch interessant natürlich in der Geschichte der Naturmalerei. Wenn Sie die großen Namen, Poussin und so weiter sehen, das sind eben alles sehr stilisierte Bilder, sehr stilisierte Landschaften, ideale Landschaften, die dann Goethe hat Poussin geliebt über alles. Ja? Das ist sozusagen eine aus der Fantasie gebaute, ideale, arkadische Landschaft. Meistens natürlich mit irgendwelchen mythologischen Anklängen, die man dann entziffern konnte und kann. Während er hier, sozusagen, es sei es das letzte Mal, die wirkliche Landschaft anschaut.
Also das heißt, die Vergänglichkeit liegt schon drunter, oder?
Ja, denn die Geschichte der Landschaftsmalerei war damals praktisch abgeschlossen. Jeder hat seine Grand Tour gemacht und in München in der Schackgalerie hängt dieser ganze romantische, von Böcklin bis sonst wohin, diese idealen Landschaften mit den Faunen und mit den Göttern. Und er hat auch manchmal, hatte sowas auch gemacht, also Frauen, die in den Bäumen hängen und so weiter. Aber das sind, glaube ich, nicht die besten Bilder. Die besten Bilder sind die, in denen er tatsächlich einer Landschaft gegenüber sitzt und deren Wesen, ich sage es mal in Anführungsstrichen, weil keiner kennt das Wesen der Landschaft. Die Landschaft ist einfach und die hat er gemalt. Mit einer Schönheit, einer Deutlichkeit und einer Unerbittlichkeit. Jeden Tag, er hatte nichts anderes im Kopf. Diese wenigen Jahre, die er hatte zum Malen, ist er jeden Tag, im Winter, ja, mit erfrorenen Füßen, stand er vor der Staffelei und die letzten großen Bilder sind die, die heute in St. Moritz im Museum hängen, sein, werden, vergehen. Er stand da mit erfrorenen Fingern, erfrorenen Füßen und hat von morgens bis abends mit einer kleinen Stunde Pause gemalt, um das sozusagen das Wesen der Berge aufzunehmen und dann seinem Pinsel anzuvertrauen.
Mich würde dann aber noch interessieren, für Segantini, was hat diese Malerei bedeutet? Das muss ja für ihn auch mehr gewesen sein als das Abbild eines Gebirges oder eines Schafes. Hatte er auch einen metaphysischen Gedanken in seiner Malerei?
Das ist auch eine wichtige Frage. Er war, wenn Sie so wollen, und ich sage das nicht hochmütig, sondern einfach faktisch, er war vollkommen ungebildet. Der ist ja aufgewachsen als ein herumgestoßenes Kind. Die Mutter ist mehr oder weniger im Kindbett gestorben und der Vater hatte keine Arbeit, war auch ein schwerer Trinker und ist getürmt. Und er wuchs bei einer Stiefschwester auf, die ihn morgens eingesperrt hat, damit er nicht weg abhaut und abends ihn wieder empfangen hat. Und er ist natürlich abgehauen. Aber er hatte keinerlei Bildung. Er konnte, als er da oben ankam, noch nicht mal schreiben. Ja, und hat dann natürlich, wie alle Autodidakten, auch das hat mich natürlich sehr interessiert, hat dann wie ein Verrückter angefangen zu lesen. Also überhaupt das Schreiben als eine Möglichkeit zu sehen, außer dem Malen, sich auszudrücken, hat sehr interessante Schriften auch geschrieben auf die berühmte Frage von Tolstoi, was bedeutet uns eigentlich die Kunst? Warum brauchen wir überhaupt die Kunst? Ist das nicht alles nur irgendwas für die reichen Leute? Da hat er sehr dezidiert geantwortet und ich finde auch stilistisch und so weiter brillant. Also er war ein bisschen übertrieben immer, ein bisschen pathetisch, aber er war jemand, der tatsächlich sehr gut denken konnte und dann eben auch schreiben konnte. Ich bin sicher, dass wenn er alt geworden wäre, hätte er auch noch ein großes Buch über Malerei geschrieben. Denn das war ihm doch sehr wichtig. Sie müssen immer denken, damals, der ist ja nicht gereist. Der kannte Bilder nur in Mailand aus seiner Jugend und dann per Postkarte. Der hat kein Museum gesehen. Der war nicht in Holland, der war nicht in München, der war nicht in Wien, wo die großen Maler hingen, die großen Bilder. Er war nicht in Dresden, sondern war immer nur auf seinem Berg. Und das Einzige, was er gesehen hat, waren Postkarten, die ihm Leute geschickt haben.
Kann man denn ihm unterstellen, dass er gespürt hat, dass diese Landschaften, dass die Natur, die er malt, kurz vor ihrer Zerstörung sich bereits befand?
Ich glaube, er hat das alles gespürt. Ich glaube, er hat gespürt, dass die Welt sich gerade in einer Weise entwickelt, die einen Umsturz bedeutet. Nicht umsonst hat 30 Kilometer weiter Nietzsche gelebt und hat unten an der Chaussee gesessen und gesagt, nicht wahr, es wird eine andere Welt kommen oder es wird, die alte Welt wird auf jeden Fall zugrunde gehen. Er hat Nietzsche übrigens gelesen. Er hat für die italienische Ausgabe vom Zarathustra das Umschlagbild entworfen und hat ihn sehr geschätzt. Er war jetzt kein Philosoph, das kann man ihm nicht unterstellen. Aber er hatte durchaus den Versuch gemacht, seine Kunst auf einen Altar zu heben. Nicht umsonst ist das erste Bild von ihm, das von Ihnen schon erwähnte Altar-Chorbild. Und sein Versuch, aus dieser Landschaft eine Art Kirche zu machen, eine Kirche der Natur, das ist durchaus drin. Ja? Und das ist also sozusagen die, was haben wir, wie Nietzsche sagt, was haben wir, um nicht an der Wahrheit zugrunde zu gehen? Wir haben die Kunst. Und die muss für vieles einstehen und ist natürlich das ganze Gegenbild sowohl von der Kirche wie von der Arbeit. Und diesen Grat zu füllen oder auf diesen schmalen Grat zu gehen und noch dazu in einer Landschaft, die sehr unvertraut ist, den meisten Leuten die Bilder angucken, vor allen Dingen damals. Die Städte, Sie müssen sich überlegen, die Städte explodierten. Ja? Die Städte haben sich verändert, die Nervosität wurde immer stärker. Irgendetwas lag ja in der Luft. Das hat ja nicht nur er gemerkt, sondern das war sozusagen der Zeitgeist. Aber er hat es gerochen.
Wie müssen wir dann seinen letzten Satz verstehen, den er auf dem Totenbett angeblich geäußert hat? Ich möchte meine Gebirge sehen. Ist das Sehnsucht? Ist das Trauer? Naja, das war, ist das Apotheose?
Ja, das ist schon ein bedeutender Satz und kein anderer, geringerer als Joseph Beuys, hat diesen Satz sozusagen ganz für sich verstanden und hat eine sehr, sehr schöne und interessante Installation daraus gemacht. Sie müssen bedenken, der lag also in einer Hütte im Winter, es schneite. Er hat den Buben runtergeschickt nach einem Arzt, aber es dauert Tage, bis da einer hochkommt, im Winter, eisig Gelände und damals ganz besonders. Und er lag in dieser Hütte flach. Wahrscheinlich wusste er nach diesen Schmerzen, ich werde jetzt sterben. Und was macht man da? Sagt man, nein, dein Fieber geht gerade zurück und so weiter. Aber er merkte ja, es geht irgendwie dem Ende zu. Und das Einzige, was er sehen wollte, er hat nicht gesagt, ich möchte meine Familie sehen. Er hat nicht gesagt, ich möchte einen Priester sehen. Sondern er wollte seine Berge sehen. Das heißt, die Berge waren seine große Kathedrale.
Michael Krüger über Gemälde von Giovanni Segantini. Unter genau diesem Titel ist auch das Buch des Autors im Schirmer und Mosel Verlag München erschienen. 202 Seiten mit 47 farbigen Bildtafeln kosten 38 Euro. Am Mikrofon war Carsten Hug. Es folgt Forschung aktuell zum diesjährigen Medizinnobelpreis.